Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Heute reisen wir ins Frankreich des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, um eine ziemlich außergewöhnliche Person und Schriftstellerin kennenzulernen, Rachilde. Rachildes Name ist heute nur wenigen bekannt. Sie war eine Literatin im Frankreich der Jahrhundertwende, eine der bedeutendsten Autorinnen der Décadence-Bewegung und eine Meisterin darin, in ihren Romanen die Grenzen von Geschlecht und Identität zu hinterfragen. Und sie verstand es mit ihren Werken auch immer wieder, die Gesellschaft zu schockieren. Rachilde bediente sich zeitweise des Crossdressings und bezeichnete sich auf Visitenkarten als Homme de Lettres, also als Mann der Schrift. Wir schauen uns heute also das Leben dieser queeren Figur mal genauer an. Rachilde wurde 1860 als Marguerite Aymerie in der französischen Provinz Périgueux geboren, also in der ländlichen Gegend im Südwesten Frankreichs, die für ihre Trüffel berühmt ist. Marguerite wächst mitten in der Deuxième République auf, also im Zweiten Kaiserreich, das seit 1848 in Frankreich besteht. Und als sie geboren wird, herrscht über Frankreich gerade Kaiser Napoleon III. Marguerites Kindheit war nicht gerade einfach. In ihren Memoiren beschreibt sie beide Eltern später als kalt und als nicht besonders liebevoll. Sie sagt sogar, das Haustier der Familie, ein Äffchen, habe mehr Liebe bekommen als sie, die einzige Tochter des Paares. Ihre Eltern, Joseph und Gabrielle Aymerie, die führten eine ziemlich unglückliche Ehe. Der Vater war auch ein Soldat und griff nicht nur im Krieg zu den Waffen. Er wurde 1867 inhaftiert für 4 Monate, nachdem er sich duelliert hatte. Und im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 kämpfte er eben als Soldat und geriet dann in Kriegsgefangenschaft, war also auch für längere Zeit nicht zu Hause. Ja, und die Abwesenheit des Vaters, die verbreiterte den Graben zwischen den Eheleuten offenbar noch. Denn Rachilde beschreibt insbesondere ihre Mutter als besonders abweisend und harsch im Umgang mit ihr und schreibt eben auch später davon, dass sie wirklich keinen guten Eindruck von der Ehe ihrer Eltern bekommen hat. Marguerite war, wie erwähnt, ein Einzelkind und sie hatte auch eine Gehbehinderung, die sie leicht hinken ließ. Zu den Eltern entwickelte sie also, wie wir jetzt schon wissen, keine besonders enge Bindung, aber immerhin hatte sie Zugang zur Bibliothek ihrer Großmutter. Und davon machte sie auch ausgiebig Gebrauch. Sie las also schon im Prinzip kaum, dass sie gelernt hatte, wie man liest, las sie alles, was sie in die Finger bekommen konnte. Egal, ob das jetzt ihrem Alter entsprach oder nicht. Inspiriert von den Büchern und vielleicht auch beeinflusst durch ein Gefühl der Einsamkeit, weil die Eltern eben so wenig Interesse an ihr zeigten, entwickelte die junge Marguerite dann wirklich eine sehr blühende Fantasie und begann schon mit 12 Jahren anonym Texte für die Lokalzeitung zu schreiben und auch unter verschiedenen Pseudonymen zu veröffentlichen. Um 1878 zog Marguerite dann nach Paris und dort arbeitete sie als Journalistin für L'École des Femmes, eine französische Frauenzeitschrift. Und durch ihre Cousine lernte Marguerite auch die französische Schauspielerin Sarah Bernhardt kennen. Sie war eine der größten Stars ihrer Zeit und die beiden verstanden sich offenbar ganz gut. Sarah Bernhardt war auch bekannt dafür, dass sie recht exzentrisch war und auch Marguerite wird als Rachilde, ja, als ein bisschen exzentrisch auffallen. In Paris wird die Persona Rachilde geboren. Marguerite beginnt nämlich Männerkleidung zu tragen und in diese Zeit fallen auch einige ihrer Liebschaften mit Frauen, unter anderem mit der Autorin und Bildhauerin Giselle d'Estock. Sie nimmt das Pseudonym Rachilde in dieser Zeit an und wenn sie danach gefragt wird, woher dieses Pseudonym kommt, dann sagt sie später, Rachilde sei der Name eines schwedischen Adligen, der ihr bei einer Seance erschienen ist. Sie schneidet sich in dieser Zeit außerdem die Haare kurz und sie druckt Visitenkarten, auf denen sie sich als Rachilde Homme de Lettres bezeichnet, also als Mann der Schrift. Wenn von Rachilde berichtet wird, dann meist mit diesem Verweis auf ihr Pseudonym, ihr Crossdressing und die Inhalte ihrer Romane, in denen sie immer wieder Genderrollen komplett umkehrt. Es wäre aber trotzdem voreilig, aus Rachilde eine Transperson zu machen. Dafür lohnt es sich nämlich, ihr Crossdressing genauer unter die Lupe zu nehmen und auch ein bisschen auf die Zeit zu schauen, in der Rachilde lebte. Dass sie sich in Männerkleidung wohlfühlte, das will ich ihr überhaupt nicht absprechen, das stünde mir auch überhaupt nicht zu. Man sollte aber noch einige weitere Dinge beachten, denn sie lebte in einer Zeit, in der männlich sein bedeutete, Privilegien zu haben. Zum Beispiel das Recht auf Besitz, das Recht auf Erbe, das Recht, Verträge abzuschließen und natürlich das Recht, wählen zu dürfen. Alles Dinge, die Frauen noch verwehrt sind. Und es gibt also HistorikerInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen, die argumentieren und sich dabei auf Rachildes Schriften beziehen, dass Rachilde Männer um ihre Rechte beneidet. Man kann es ja auch nicht verdenken in dieser Zeit. Ihre Biografin Melanie Hawthorne argumentiert zum Beispiel, dass man Rachildes Crossdressing auch so verstehen kann, dass sie damit diese Rechte und Privilegien, die Männer haben, dass sie die auch für sich einfordert. Man muss dabei auch bedenken, dass es Frauen in Frankreich damals verboten war, Hosen zu tragen. Ein entsprechendes Gesetz war 1800 von Napoleon eingeführt worden und diente als Grundlage für eine ähnliche Gesetzgebung im Jahr 1853. Und dieses Gesetz sah Ausnahmen für Personen vor, die aus medizinischen Gründen keine Röcke tragen durften. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich über dieses Gesetz schon mal kurz gesprochen habe, nämlich in der Folge über Rosa Bonheur, die französische Malerin. Sie war nämlich auch eine derjenigen, die bei der Polizei eine Ausnahme beantragten. Es gab allerdings andere Frauen, die sich nie um eine solche Ausnahmegenehmigung bewarben und die einfach trotzdem in Männerkleidung in der Öffentlichkeit herumliefen. Und das waren immerhin genug Frauen, dass die Polizei sich gezwungen sah, die Öffentlichkeit regelmäßig daran zu erinnern, dass das Tragen von Männerkleidung für Frauen nicht erlaubt sei. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Polizei diese Verordnung auch nicht zu hart verfolgt hat, offenbar. Man scheint dagegen nicht sehr stark vorgegangen zu sein, dass es eben Frauen gab, die sich auch ohne diese Erlaubnis auf der Straße zeigten. Aber interessant ist, dass Rachilde eben nicht zu denen gehörte, die ganz rebellisch ohne Erlaubnis in Männerkleidung auf die Straße gingen. Sie bewarb sich nämlich 1884 um eine offizielle Erlaubnis, Hosen tragen zu dürfen. Einer ihrer Biografen behauptet, den Brief gefunden zu haben, mit dem sie sich beworben hat. Wenn dieser Brief wirklich echt ist, dann schreibt Rachilde darin, Zitat, »Verwechseln Sie meine Bitte nicht mit der Bitte bestimmter deklassierter Frauen, die unter dem betreffenden Kostüm einen Skandal suchen. Ich möchte mich wie ein Mann kleiden, um alle Vorteile, die ich habe, zu verbergen, damit deutlicher zu erkennen ist, dass ich in irgendeiner Form Schriftsteller bin.« Wenn das ein bisschen verklausuliert klingt, mit Vorteile meint sie sehr wahrscheinlich ihre weiblichen Attribute. Sie möchte nicht als erstes als Frau wahrgenommen werden. Sie möchte aber auch keinen Skandal verursachen. Sie möchte durch die Männerkleidung ihre Rolle als homme de lettres unterstreichen und glaubhafter machen. Also man kann es auch so formulieren, sie wollte, dass ihre literarischen Fähigkeiten im Vordergrund standen, nicht ihr Geschlecht. Und dabei ist noch etwas zu beachten. Wenn ihr Rachilde in die Suchmaschine eingebt, dann werdet ihr ganz häufig zwei Fotos finden. Eines zeigt sie in ziemlich jungen Jahren, vielleicht so in ihren 20ern, da sitzt sie mit hochgestecktem Haar, also das Haar ist wieder lang, auf einem Stuhl und blickt direkt in die Kamera. Und das andere zeigt sie in späteren Jahren, wie sie mit einem Buch auf dem Schoß in einem Sessel sitzt und aus dem Fenster schaut. Und in beiden Fällen trägt sie eindeutig ein Kleid oder eine Art Morgenrock-Übermantel. Also ja, sie hat Crossdressing betrieben. Aber nach eigener Aussage hat sie damit aufgehört, als sie geheiratet hat. Genau, Rachilde hat geheiratet, nämlich 1889 einen Mann namens Alfred Valette. Und dazu erzähle ich auch gleich mehr. Aber lasst uns vorher mal einen Blick auf ihre Arbeit werfen. Im gleichen Jahr, in dem sie sich um die Erlaubnis zum Hosentragen bewirbt, ist auch ihr Roman Monsieur Venus erschienen. Wenn der Brief, den ihr Biograf gefunden hat, echt ist, dann hat sie sich also interessanterweise kurz nach Erscheinen des Romans um die offizielle Erlaubnis zum Hosentragen bemüht. Und wenn das stimmt, dann kann man hier auch eine gewisse Nase für gute PR herauslesen aus dieser Bewerbung ums Hosentragen. 1884 gelang Rachilde nämlich mit ihrem Roman Monsieur Venus der Durchbruch. Und zwar gelang ihr der Durchbruch mit einem Skandal. Ihr Roman, wahrscheinlich müsste man eher Monsieur Venus sagen, statt Monsieur Venus, der erzählt die Geschichte von Raoul de Vénérand, einer adligen Frau, die die klassischen Geschlechterrollen umkehrt. Raoul verliebt sich nämlich in den schönen, aber sehr naiven Blumenhändler Jacques und sie macht Jacques zu ihrem Liebhaber. Oder eigentlich macht sie Jacques eher zu ihrem Besitz. Also Rachilde kehrt in diesem Roman die traditionellen Rollen um und macht Jacques zu einer passiven, femininisierten Figur. Und Raoul wird im Gegenzug eine maskuline, dominante Position zugeschrieben oder die nimmt sie in diesem Roman ein. Aber wer jetzt denkt, dass das ein feministisches Werk ist, so einfach ist es leider auch nicht, denn Raoul verachtet Frauen für ihre vermeintliche Schwäche. Monsieur Venus spielt mit typischen Motiven der literarischen Dekadenzbewegung, mit Genderfluidität, mit Sadomasochismus, mit sexuellen Perversionen. Das waren alles Sachen, die damals in der Literatur eingeflochten wurden, die natürlich für Skandale sorgten. Und viele von Rachildes Werken bewegten sich in diesen Quadranten und spielten mit diesen oder arbeiteten mit diesen Motiven. Der Roman hat dann auch ein schockierendes Ende, denn ihr Geliebter stirbt in einem Duell und im schockierenden Ende des Romans fertigt sich Raoul de Vénérand mit Leichenteilen ihres früheren Geliebten eine Puppe. Solche literarischen Kunstgriffe, die finden wir auch heute noch schockierend und dreimal dürft ihr raten, wie Frankreich im Jahr 1884 reagierte. Sämtliche Werke des Romans wurden konfisziert, weil sie als zu obszön galten. Und in Belgien wurde Rachilde sogar in Abwesenheit wegen Pornografie angeklagt und zu 2 Jahren Haft verurteilt. Sie bereiste Belgien dann einfach nie, insofern musste sie sich dort nie ins Gefängnis begeben. Aber wie das eben mit Skandalen so ist, sie bringen ja Aufmerksamkeit. Und plötzlich war Rachilde also in aller Munde und ihre Karriere als Schriftstellerin nahm wirklich Fahrt auf. In den folgenden Jahren etablierte sich Rachilde dann als zentrale Figur der Pariser Literaturszene. Sie wurde eine Schlüsselfigur in dieser Dekadenzbewegung und durch ihre zahlreichen Kontakte in der Literaturwelt lernte sie dann eben auch Alfred Vallet kennen, den sie 1889 heiratete. Ein Jahr später haben die beiden dann ihre gemeinsame Tochter bekommen und gemeinsam mit ihrem Ehemann gründet Rachilde dann auch die Zeitschrift Mercure de France. Das war eine der einflussreichsten avantgardistischen Literaturzeitschriften in Frankreich damals. Und Rachilde schreibt darin Literaturkritiken und sie fördert ganz aktiv aufstrebende junge SchriftstellerInnen ihrer Zeit. Zum Beispiel Colette, die manchen von euch bestimmt ein Begriff ist, aber auch Autoren wie André Gide und Alfred Jarry. Jeden Dienstag hält Rachilde außerdem einen Salon ab. Immer dienstags gingen also die literarischen und kreativen Größen ihrer Zeit in Rachildes Salon in ihrer Pariser Wohnung ein und aus. Die Namen von einigen dieser Besucher, die habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Da sind Maurice Ravel, Henri Toulouse-Lautrec und zum Beispiel auch ein junger Mann namens Oscar Wilde. Oscar Wilde und Rachilde schätzten sich nämlich gegenseitig sehr und ließen sich auch von der Arbeit des jeweils anderen inspirieren. Es finden sich also in den Werken der beiden jeweils Anleihen oder Verweise auf Werke des jeweils anderen. Und als Oscar Wilde 1895 vor Gericht stand wegen Homosexualität, wurde seine Vorliebe für Rachildes Romane sogar als Beweis für seine, in Anführungsstrichen, moralische Verderbtheit angeführt. Rachilde war eine der wenigen, die nach diesem Gerichtsverfahren gegen Wilde Artikel schrieb, in denen sie Homosexualität verteidigte, in denen sie sich für ihn einsetzte und außerdem bewarb und rezensierte sie nach Wildes Tod seine Werke. Und sie gab Übersetzungen ins Französische in Auftrag. Sie hatte also einen Anteil daran, dass sein künstlerisches Wirken in Frankreich wieder anerkannt wurde. Oscar Wilde war auch nicht der einzige Freund, den sie förderte und unterstützte. Sie war nämlich auch eine enge Freundin von Alfred Jarry. Jarry war ein französischer Schriftsteller und Dramatiker und Rachilde schrieb eben auch selbst Theaterstücke und war dann daran beteiligt, dass Alfred Jarrys berühmtes Stück Ubu Roi 1896 überhaupt auf die Bühne kam. Das Stück ist ziemlich legendär, weil es als Vorläufer des absurden Theaters gilt. Rachilde verteidigte dieses Stück dann auch gegen empörte Zuschauer, die es niederbrüllen wollten, die erste Aufführung niederbrüllen wollten. Und Jarry und Rachilde waren sich bis zu seinem frühen Tod also wirklich eng verbunden. Tatsächlich war er eng mit ihr und mit ihrem Mann befreundet. Und auch dem alternden und mittellosen Poeten Paul Verlaine half sie aus. Als der nämlich seine Miete nicht mehr bezahlen konnte, ließ sie ihn bei sich wohnen und versorgte ihn auch, als er krank war. Ein zentraler Aspekt von Rachildes Werk war ihre Beschäftigung mit Geschlechterrollen und Sexualität. Und in ihren Romanen und Theaterstücken stellte sie also immer wieder traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit in Frage. Und zwar tat sie das, indem sie ganz häufig diese Rollen umdrehte. Sie schrieb, wie ich schon erwähnt habe, über damalige Tabuthemen wie Homosexualität, Sadismus, Inzest und eben Geschlechterambiguität. Das heißt, sie schuf also durchaus ein Oeuvre, das queere Themen hatte, und sie selbst, haben wir gehört, gerade in ihrer Zeit, bevor sie heiratet, durch die Beziehungen zu Frauen, sie selbst ist durchaus auch eine queere Persönlichkeit. Aber was ich immer interessant finde, ist, dass das Crossdressing sehr herausgestellt wird und dann überbetont wird und dass es fast dafür sorgt, ihr einen Trans-Stempel, sag ich mal, aufzudrücken, der bei genauerem Hinblicken aber nicht wirklich passt. Das heißt aber natürlich nicht, dass man ihr abspricht, selbst queer zu sein oder Literatur mit queeren Motiven geschaffen zu haben. Ich glaube, es ist nur noch mal so ein Hinweis oder ein Punkt, der uns vor Augen führt, dass wir ein bisschen vorsichtig sein müssen, damit unsere modernen Label sozusagen, die wir haben, auf historische Personen anzuwenden. Wo sich diese Ambiguität auch zeigt, ist beim Thema Feminismus. Denn obwohl also zentrale Aspekte die Beschäftigung mit den Geschlechterrollen ist und die Umkehrung der Geschlechterrollen, obwohl sie das sehr häufig macht in ihren über 60 Werken, die sie verfasst, darunter Romane, Theaterstücke, Memoiren etc., trotz dieser Themen in ihren Romanen kann man Rachilde nicht als Feministin bezeichnen. Und dafür hat sie auch höchstpersönlich selbst gesorgt, denn 1928 veröffentlichte sie eine Schrift, die sie Pourquoi je ne suis pas féministe nannte, also warum ich keine Feministin bin. Also ihr Aufbegehren gegen Genderrollen war wohl unter anderem biografisch geprägt, eben auch, weil sie die Dynamik zwischen ihren Eltern gesehen hatte. Ihre Mutter behandelte ihren Vater mit offener Verachtung und gleichzeitig vermittelte sie Rachilde wohl auch ein sehr negatives Bild der damaligen Rollenbilder für Frauen. Und ihr Vater, der nahm sich seine Freiheiten einfach. Der ignorierte sein Ehegelübde, ging mehrmals fremd, tat, was er wollte. Und trotzdem predigte die Mutter ihr, sie solle eine anständige Dame werden. Und Rachilde wollte damit einfach nichts zu tun haben. Die fand beides lächerlich, die fand beides unehrlich. Und da wird sich die junge Marguerite eben irgendwann gedacht haben, wozu denn überhaupt, wozu das alles? Also sie konnte mit keinem der beiden Rollenbilder wirklich etwas anfangen. Und blieb wahrscheinlich auch deshalb zeitlebens eben sehr unkonventionell. Und wohl genau deshalb tat sie sich also auch schwer mit dem Feminismus. Also gerade weil sie sich selbst ihren Weg gesucht und erkämpft hatte und weil dieser Weg eben auch so unkonventionell war, hatte sie eine Haltung, die man interessanterweise ja auch häufiger bei erfolgreichen, feminismuskritischen Frauen sieht. Nämlich diese Überzeugung, wenn sie sich ihre Stellung hart erarbeiten konnten mit Willenskraft und Durchsetzungsvermögen, dann können andere Frauen das auch. Ihre Streitschrift ist vor kurzem in einer neuen Übersetzung auf Deutsch erschienen und darin schreibt sie auch einige frauenfeindliche Dinge, muss man sagen, wenn man genauer hinschaut. Ich lese euch mal zwei Stellen vor. Zitat: Ich habe stets bedauert, kein Mann zu sein. Nicht etwa, weil ich von jener anderen Hälfte der Menschheit mehr halten würde, sondern weil ich aus Pflicht oder Neigung gezwungen war, wie ein Mann zu leben und die Last meiner jungen Jahre allein zu tragen. Und da wäre es vorteilhaft gewesen, wenigstens die Privilegien der Männer, wenn nicht schon deren Äußeres zu haben. Selbst wenn man die Unterlegenheit der Frau in Bezug auf ihre sozialen Pflichten großzügig in Anschlag bringt, werden die Gesetze, die ihr alle Rechte zuerkennen, diese Nachsicht nicht aufwiegen. Frauen sind die unterlegenen Brüder der Männer, einfach weil sie physische Nöte durchleben, die sie abhalten, Gedanken zu verfolgen, die alle Männer, selbst die weniger Intelligenten, im Allgemeinen imstande sind zu erfassen. Also hier ist sie durchaus fest in den Rollenbildern und Überzeugungen ihrer Zeit verankert, dass Frauen andere Veranlagungen haben, dass Frauen einfach das schwächere Geschlecht sind. Sie distanziert sich also von den feministischen Bewegungen ihrer Zeit und sie gesteht Frauen eben nicht die gleichen Fähigkeiten wie Männern zu. Rachilde lebt ein sehr langes Leben und sie erlebt beide Weltkriege. Was ich sehr interessant finde, ist, dass wir gerade aus den Jahren des Zweiten Weltkriegs leider nicht wahnsinnig viel darüber wissen, wie sie die durchgestanden hat. Also es gibt LiteraturwissenschaftlerInnen, die sich mit ihren Werken beschäftigen und es gibt auch eine größere, neuere Biografie über Rachilde, aber wir erfahren wirklich nicht viel darüber, wie sie diese Jahre des Zweiten Weltkriegs, in denen Frankreich ja auch besetzt wird, wie sie die übersteht und durchsteht, in denen Paris ja auch von den Nationalsozialisten besetzt wird. Wir wissen, dass ihr Mann im Jahr 1935 stirbt und dass sich Rachilde in dieser Zeit zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Ihre Werke werden dann in der Bedeutung in diesen Jahren auch vom aufkommenden Surrealismus und Dadaismus verdrängt. Ihr Ruhm verblasst mehr und mehr. Aber da sind eben noch mehr als 10 Jahre, eigentlich fast 20 Jahre ihres Lebens, aus denen wir dann nicht wahnsinnig viel wissen. Denn Rachilde stirbt erst im Jahr 1953 mit 94 Jahren. Nun kann man sich vorstellen, okay, in dem Alter, sie hat sicherlich ein sehr zurückgezogenes privates Leben dann vielleicht schon geführt. Sie hat ihren Salon auch aufgegeben, kurz nachdem ihr Mann gestorben ist. Aber ja, wie sie als alte Frau, wo sie lebte, das ist mir tatsächlich ein bisschen ein Rätsel, wie sie also diese Besetzung von Paris durchstand. Man kann aber resümieren, sie hat beinahe ein ganzes Jahrhundert erlebt und viele Jahrzehnte davon literarisch mitgestaltet. Ihre Romane und Theaterstücke beschäftigen sich also mit dem Grotesken, mit dem Abgründigen, mit dem Verbotenen. Sie hatten queere Motive, sie sind wichtig für die literarische Entwicklung und die literarische Welt. Und Rachilde scheute sich eben nicht, Themen wie Inzest, Homosexualität und Sadismus literarisch zu erkunden. Vor allem aber war sie eine Schlüsselfigur, um queere Motive in der Literatur zu erkunden und auch zu verarbeiten. Rachilde war also Schriftstellerin, Provokateurin, sie war Salonnière, sie war eine Nachwuchsförderin und sie war auch eine Grenzgängerin. Und obwohl ihre Werke in gewissen Kreisen der französischen Literaturszene große Wellen schlugen, ist sie heute tatsächlich immer noch relativ unbekannt. Aber immerhin wird sie von den Literaturwissenschaften seit einiger Zeit wirklich wiederentdeckt, weil sie eben reichlich Stoff für Analysen von queeren Motiven in ihren Texten liefert. Für ihre Werke braucht man in manchen Teilen wirklich starke Nerven, aber wenn ihr neugierig geworden seid, dann taucht doch mal in Rachildes Literatur ein. Ich kann euch auch sehr ans Herz legen, Rachildes Streitschrift, Warum ich keine Feministin bin, zu lesen. Nicht, um unbedingt ihr in ihrer Argumentation zu folgen, aber um sie einfach auch besser kennenzulernen und ihr Denken ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, und mit dieser für mich garantiert provisionsfreien Literaturempfehlung verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Gedanken oder Kommentare zur Episode oder Vorschläge für künftige Folgen habt, dann schreibt mir gern an feedback@herstorypod.de oder meldet euch über Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Wir hören uns wieder nächsten Monat mit einer neuen spannenden Biografie. Ich sage danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.